habe dann den Schülern einen Account gemacht und die Links verteilt und zack waren alle im Buch. Und dann haben wir noch eine kleine Videokonferenz-Session gemacht, wo ich ihnen ein bisschen was gezeigt habe, wie der Book Creator funktioniert, habe ihnen ein kleines Tutorial noch gemacht, ein Screencast. Und dann ging das eigentlich rucki-zucki. Und dann haben die das nebenbei, neben dem Unterricht, dem normalen Unterricht gemacht. Haben nicht alle Schüler mitgemacht, es war eine freiwillige Sache. Und aber sehr viele, also 2/3 waren dabei.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder eine neue Folge des Podcasts Wegweiser Digitale Schule und diesmal zu Gast bei mir eine Lehrkraft, die eines meiner Lieblingstools, meiner Lieblings-Apps, muss ich sagen, für das iPad verwendet im Unterricht, und zwar den Book Creator, der normalerweise, denke ich, immer recht populär ist an der Grundschule, vielleicht auch an der Mittelschule. Aber mein Gast heute, Johanna Uhl, die nutzt ihn auch im Gymnasium. Und jetzt müssen wir gleich noch über deinen Namen reden, Johanna, denn du heißt ja jetzt eigentlich Johanna Uhl Martin, richtig?
Ja, ganz genau, ganz frisch.
Ganz frisch. Herzlichen Glückwunsch dann nochmal von meiner Stelle.
Dankeschön, herzlichen Dank.
Ja, Johanna, du bist sehr umtriebig, Twitter-Lehrerzimmer immer mit vertreten. Wie heißt du dort eigentlich?
Uledio.
Uhl Edu, wie die Education.
Uledio, genau.
Ja, und du hast auf Twitter natürlich auch berichtet von deinem Einsatz dieser App Book Creator, die eigentlich alle kennen sollten, denke ich mal.
Ganz
Aber die wollen
genau.
wir uns heute noch ein bisschen genauer anschauen, wie du sie nutzt. Wobei ich von der App spreche, aber eigentlich du nutzt gar nicht die App,
Ja.
sondern du nutzt ja Book Creator im Web, ja?
Genau, wegen der Kollaborationsfunktion. Die geht über die App noch nicht leider, aber ist nichts verpasst, weil im Safari-Browser auf dem iPad läuft es genauso gut.
Ja.
Und ja, das ging wunderbar für alle Beteiligten.
Das ist eine Funktion, die ich eigentlich wirklich schmerzlich in diesem Book Creator fürs iPad vermisse, weil diese Kollaborationsfunktion ist wirklich großartig und geht
Ja.
halt leider nur im Browser. Aber du sagst ja schon, läuft auch in Safari. Aber wenn das nativ in der App wäre, wäre es natürlich nochmal schöner.
Ja, ich weiß gar nicht, was das technisch jetzt für ein Aufwand wäre, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es so ein großer wäre. Aber gut, ich meine, wenn wir Alternativen finden, wie wir die Dinge umgehen, wir gucken halt immer, wie wir es machen, wie wir es brauchen und wie es dann geht und dann machen wir es.
Ja, genau. Du unterrichtest am Gymnasium. Welche Fächer,
Genau.
was machst du sonst noch so? Wie bist du zu den digitalen Medien gekommen? Wie bist du zu Twitter gekommen?
Ich unterrichte an einem Schweinfurter Gymnasium Deutsch und Englisch. Seit dem Schuljahr 2012 bin ich fertig mit dem Referendariat. Im Referendariat habe ich schon viel experimentiert mit digitalen Medien, damals noch mit Notebooks, Schülernotebooks und Elternlaptops, die die Schüler mitgebracht haben. Also als kleines Beispiel, die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir jetzt haben durch die Touch-Technologien und die Apps, war damals natürlich noch nicht so. Wir haben zum Beispiel mit dem Adobe InDesign, mit der 30-Tage-Testversion, die wir uns auf die Schulcomputer geladen haben, habe ich mal mit einer 7. Klasse ein Magazin erstellt. Über London haben wir erst recherchiert, ganz arg, und dann Texte geschrieben und Bilder besorgt und gecheckt auf Copyright natürlich, und haben dann ein Magazin kreiert, das wir dann auch gedruckt haben. Und das war noch viel, viel, viel aufwendiger und ja, ganz, ganz schwierig, da so schöne Medien zu produzieren. Nicht wie heute, wo wir echt super Möglichkeiten haben mit den ganzen Tools. Ja.
Ja, so InDesign ist ja schon richtig Overkill. Also das wird ja in
Ja.
der Druckbranche verwendet, ne, als Desktop-Publishing-Tool. Jetzt ist natürlich Book Creator eigentlich das krasse Gegenteil davon, aber trotzdem kommt man natürlich zu genialen Ergebnissen.
Genau, finde ich auch. Also ich finde, das ist auch ein Vorteil eigentlich, dass es sehr, sehr übersichtliche Funktionen hat. Und ich glaube, wenn man drauf schaut aufs Interface, gerade mal irgendwie drei Sachen drücken kann und dahinter ein bisschen was aufgeht. Und aber doch, man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten damit. Und es überfordert einfach die Schüler auch nicht, ne? Die kommen damit super klar.
Also mein Sohn ist in der 2. Klasse und jetzt im Urlaub hat er gemeint, er möchte jetzt so ein kleines Reisebuch schreiben. Oh, und das ist für mich so, da ist Book Creator einfach das Tool der Wahl. Ja. Also ich habe dem in 5 Minuten erklärt, wie er Texte einfügt, wie er Bilder einfügt, wie er das Ganze formatiert, und er hat wirklich in 5 Minuten das ganze Konzept umrissen und hat jetzt dann einen netten Reisebericht geschrieben, so als Zweitklässler. Schön. Mit vielen Fotos, ja, die natürlich gemacht wurden, die er dann eingefügt hat. Also da ist das wirklich sehr ein schön, tolles Werkzeug, ja.
Ja, ganz toll. Schön.
Jetzt hast du aber von Kollaboration gesprochen. Oder gehen wir mal vielleicht erstmal ausgehend, du hast ja erzählt, während der Schulschließung hast du diesen Book Creator eingesetzt, ja?
Genau, da gab es dann diese 40 Tage Free Version aufgrund der Schulschließungen, die mir dann auch erlaubt hat, eben Bücher in die Bibliothek zu stellen, die ich dann teile mit meinen Schülern. Mhm. Und da habe ich schon zugeschlagen gehabt, bevor wir auf die Idee gekommen sind, und habe mir schon überlegt, den müssen wir jetzt mal irgendwie ausprobieren, wollte ich schon die ganze Zeit. Ich habe vorher noch nichts damit gemacht. Ich habe immer viel gesehen im Twitter-Lehrerzimmer, was die Kolleginnen und Kollegen so gemacht haben. Und genau, und dann ist es ja so mehr oder weniger spontan entstanden aus dem Unterrichtszusammenhang heraus, dass wir dieses Cookbook kreieren, und habe dann den Schülern einen Account gemacht und die Links verteilt, und zack, waren alle im Buch. Und dann haben wir noch eine kleine Videokonferenz-Session gemacht, wo ich ihnen ein bisschen was gezeigt habe, wie der Book Creator funktioniert, habe ihnen ein kleines Tutorial noch gemacht, ein Screencast, und dann ging das eigentlich rucki zucki, und dann haben die das nebenbei, neben dem Unterricht, dem normalen Unterricht gemacht. Haben nicht alle Schüler mitgemacht, es war eine freiwillige Sache. Mhm. Und aber sehr viele, also 2/3 waren dabei. Und ich habe immer ein bisschen geguckt an meiner Übersicht in meinem Buch. Das ist auch so schön, dass man dann einfach sehen kann, was bewegt sich, was tut sich, wer macht was.
Siehst du das dann in Echtzeit?
Ja. Wenn ich auf eine Seite gehe, die geteilt, also in einem kollaborativen, also in einem geteilten Buch, sehe ich immer direkt auch, wer von den Kids gerade auf welcher Seite ist. Da ist der Name angezeigt. Und wenn sie dann was reinstellen oder einfügen, dann sehe ich das auch direkt in Echtzeit. Genau, und so konnte ich immer mal ein bisschen gucken, wie weit sind wir denn so, was läuft. Gerade im Fremdsprachenunterricht toll, konnte immer ein bisschen gleich eingreifen, auf sprachliche Fehler hinweisen, solche Dinge.
Wie hast du das Eingreifen dann gemacht? Hast du dann einfach auch was auf die Seite geschrieben? Hallo, das ist so falsch, oder wie hast du das gemacht?
Genau, unterschiedlich. Also kam drauf an, je nachdem, um was es ging und welcher Fehler oder wie die Schüler so sind. Also wenn ich weiß, die haben super Selbstbewusstsein und das ist für die kein Problem, dann kann ich das auch auf die Seite schreiben. Hey, mach mal hier, mach mal da. Bei anderen, die dann vielleicht da ein bisschen das nicht so öffentlich haben wollen, weil die anderen Schüler könnten sie dann auch sehen, habe ich dann in unserem Chat einfach geschrieben.
Mhm. Aber der Chat hat jetzt nichts mit Book Creator zu tun, sondern da habt ihr halt dann
separates Werkzeug. Genau, das wäre auch noch eine klasse Funktion, wenn man da so eine kleine
Chat-Einheit hätte. Ja, so wie beim Subnet, da kannst du ja auch chatten.
Dann, hätte. Genau.
Mhm. Englischunterricht 8. Klasse, hast du gemeint, war das?
Ja, genau.
Okay. Und weil du sagst, dieses Cookbook, also wie kann man sich das vorstellen? Was war so die Idee dahinter?
Die Idee ist entstanden aus einem ganz normalen Unterrichtszusammenhang. Wir hatten gerade New England als Thema und da war eine Listening Comprehension, die Schüler gemacht haben, und die spielt in einem Restaurant an der Küste, und da geht es so ein bisschen um die Specialities vor Ort. Und da ist eine Familie in dem Restaurant, die isst, und dann unterhalten sie sich über diese Spezialitäten und über das Essen und wie es schmeckt und so weiter. Und statt dass die Schüler da, ich mache immer ganz, ganz oft oder eigentlich immer zu Listening Comprehensions oder oft auch zu Readings, mache ich dann Handouts mit Pages-Vorlagen zum Beispiel. Da gibt es eine Speisekartenvorlage, die ist ganz hübsch. Mittlerweile würde ich es mit Canva machen. Weil da einfach noch viel mehr und schöner und schneller geht. Aber dann habe ich mir so ein Menü oder so eine Karte eben kreiert, die zu der Listening passt, mit den verschiedenen Personen genannt, wer ist was, wie schmeckt es ihnen, gibt es Probleme beim Essen, also da wird ein Hummer zum Beispiel geknackt oder es wird versucht, ihn zu knacken. Genau, und dann hatte ich da eben dieses Menü vor mir, und die Schüler fanden das Arbeitsblatt witzig und toll. Da haben sie dann die Notes einfach drauf geschrieben während dem Hören, ne? Einfach zur Sicherung des Hörverstehens. Und das fanden sie ganz witzig. Und dann habe ich gesagt, naja, also eigentlich ist es ja, wäre doch viel cooler, wenn wir unser eigenes, also es war eine Speisekarte ja ursprünglich, aber dann dachte ich mir, können wir uns eigentlich mal mit unseren Specialities auch ein bisschen beschäftigen. Und habe gefragt, hättet ihr da Lust drauf? Und dann haben sie direkt geschrien, ja, cool. Und manche wollten sich erstmal angucken, was ich da so vorhabe, wollten erstmal abschätzen, was da auf sie zukommt. Aber ich habe es von Anfang an freiwillig gestellt. Genau, und weil wir sehr multikulturell sind, haben wir dann auch direkt gesagt, also jeder kann im Prinzip ein Rezept nehmen, was er möchte oder sie möchte. Aber es wäre schon auch schön, wenn wir so ein bisschen unsere Nationalitäten abbilden oder unsere
Ja.
Ursprünge abbilden. Genau, und so ist es dann auch entstanden, also dass wir serbische Gerichte haben, russische Gerichte, ein albanisches Gericht haben wir auch dabei. Und aber gleichzeitig gab es auch eine Spaghetti Carbonara von einem urfränkischen Jungen.
Ja, muss mit dabei sein, klar.
Natürlich. Die wurde übrigens auch nachgekocht im Twitter-Lehrerzimmer. Das war so schön. Ich habe das ja geteilt, das Buch,
Ja.
dann, oder wir haben es geteilt. Das haben wir aber auch natürlich demokratisch entschieden, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn ja, mit Namen oder nicht. Und genau, und dann habe ich das eben über Twitter ein bisschen geteilt. Und da fand es großen Anklang auch bei den Lehrkräften. Und dann hat tatsächlich ein Kollege hat die Carbonara auch nachgekocht, hat an meinem Schüler auch direkt geschrieben, also über mich, dass es so toll schmeckt und auch auf Englisch gleich, ne? Also ganz
Ja.
toll, ist alles gleich in der Fremdsprache passiert und die waren so stolz.
Also
Also
das glaube
ganz,
ich,
ganz
weil das
klasse.
ist ja wirklich dann so ein originales Erlebnis für die Schüler, wo sie sagen, ich mache da ein Buch, die ganze Welt theoretisch kann es mitbekommen, das Twitter-Lehrerzimmer, lauter Lehrer sind da drin, die bekommen das mit, die kochen das nach, das ist doch
Ja,
gigantisch.
absolut. Und das ist halt auch, ja. Warum immer nur so Sachen irgendwie für den schulischen Selbstzweck machen? Also ich bin ein großer Fan von authentischem Arbeiten. Also sowohl, wenn es darum geht, authentische Medien zu nutzen, im Sinne von Texte oder Videos oder je nachdem, im Fremdsprachenunterricht kommt es natürlich ein bisschen auch auf das Niveau an, auf dem die Texte dann sind. Aber prinzipiell echte Medien, authentische Medien, auch aus dem Leben der Kids. Gutes Kochbuch, da würden jetzt die Achtklässler wahrscheinlich nicht so drauf kommen, mal ein Kochbuch zu machen.
Ja, aber ich kann mir
Aber
vorstellen, dass Ihnen das Thema dann trotzdem total Spaß gemacht hat, oder?
auf jeden Fall, weil es halt auch wirklich frei waren, auch in der Zeiteinteilung. Ich habe gesagt, ich habe noch, ich glaube, 35 Tage hatte ich von dieser 40-Tage-Free-Version noch und habe gesagt, das ist so der Rahmen und eine Woche vorher wäre toll, wenn eigentlich alles so weit so fertig ist, damit man das Layout finishen können. Und das hat auch wunderbar geklappt. Und das haben sie aber auch betont, ne? Das ist einfach so dieses Freiwillige, weil sie Lust drauf hatten,
Ja.
weil sie auch dann nicht gesagt haben, Hausaufgabe oder ich nicht gesagt, Hausaufgabe bis morgen, sondern wir machen das halt so nebenbei. Und da haben sie dann wirklich mit einer ganz anderen, ja, Motivation auch dran gearbeitet. Und ja, man muss es doch auch unbedingt, muss doch auch jemand was davon haben, ne?
Ja,
Also wenn man schon
natürlich.
Kochbuch macht, ich meine,
Ja.
der Zweck dieses Mediums ist, dass Menschen Rezepte nachkochen und das
Richtig.
wäre echt schade, wenn es versandet, ja.
Du hast jetzt von der Kollaboration gesprochen. Wie viele Schüler waren denn dann so in der Gruppe? War das eine Partnerarbeit nur oder waren die in der Gruppe? Wie viele waren da drin, um das gemacht, das dann gemacht haben?
Das war unterschiedlich. Also es haben sowohl Schüler alleine gearbeitet
Aha.
als auch in Partnerarbeit und eine Gruppe hat zu dritt gearbeitet. Auch von zu Hause aus. Also es war wirklich während des Lockdowns noch. Konnten sie sich leider nicht zusammen hinstellen und zusammen was kochen, weil sie sollten ja auch die Gerichte kochen und Fotos davon machen. Oder ein Video haben wir auch dabei oder zwei sogar. Genau, aber dann haben sie sich einfach verständigt miteinander über ihre Kommunikationswege, die sie noch neben unseren haben. Also da hat jetzt keiner, denke ich, in unserem Chat der Schule geschrieben. Die sind ja anders connected. Und dann haben sie da geplant, wie sie das machen und haben sich dann da ausgelassen dran. Und ja, also
Klassische
Partnerarbeit,
Projektarbeit, ja.
genau, ganz genau. Also jeder so ein bisschen, wie er will oder sie will. Und ganz wichtig, einfach auch, ich habe auch das dann gecheckt, ne? Also ich habe geguckt, nicht, dass sie irgendwo Copy-Paste, vielleicht schon ein fertiges Rezept rausziehen oder so. Aber da waren auch ganz, ganz Originale dabei. Also die Pizza vom Timo, das ist wirklich sein Rezept und das ist, hat er entwickelt über die Jahre. Hat er das entwickelt schon, genau.
Ja. Ich glaube auch aufgrund der Freiwilligkeit wird es wahrscheinlich auch kaum passieren, dass da Schüler so Copy und Paste machen, sondern wer da ja mitmacht, der hat ja wirklich reges Interesse daran, dass er da wirklich was eigenständig produziert, ja.
Ja, die Versuchung liegt natürlich schon ein bisschen, oder es ist auch ein natürlicher Prozess, denke ich, wenn ich nach einem Rezept suche, dass ich es auch erstmal google.
Ja, ja.
Und gerade wenn ich es in der Fremdsprache mache, vielleicht google ich es dann auch gleich mal in der Fremdsprache. Mhm. Die Kids haben natürlich auch viel Wortschatz gebraucht, den sie nie hatten.
Ne? Mhm, ja.
Je nachdem, und da haben sie dann auch ihre Dictionaries benutzt. Und ja, je nachdem, wie sie dann da vorgegangen sind, also ich habe das gar nicht so... Ich habe da gar nichts groß vorgegeben. Sie wissen ja auch von unserem Arbeiten her, welche Hilfsmittel es gibt und welche sie nutzen können. Und sie kennen die Dictionaries, sie kennen die Übersetzer. Und dann ist einfach auch dieses selbstständige Arbeiten auch dahingehend angeregt worden. Ne? Und ich habe mir dann die Ergebnisse angeguckt. Und wenn ich mir gedacht habe, wow, das ist aber jetzt wirklich ein sehr gutes Englisch, dann habe ich schon mal kurz geguckt. Aber hab da nichts Dahingehendes gefunden. Ich denke, dass es auch gerade, weil es wieder so ein kollaboratives Produkt ist, wo mehrere dran arbeiten und mehrere, zumindest mindestens Mitschülerinnen und Mitschüler es sehen, wenn nicht sogar veröffentlicht wird, ja, geben sie sich auch sehr, sehr viel mehr Mühe. Mhm. Das motiviert natürlich auch nochmal die sprachliche Richtigkeit dann zu beachten. Genau, und ja. Also war wirklich ein selbstständiges Arbeiten, ein selbstbestimmtes Arbeiten, ein selbstorganisiertes Arbeiten und ein buntes, spaßiges, authentisches Mediengestalten. Mhm. Und auch natürlich dabei Englisch gelernt.
Ja, ganz nebenbei so, als Abfallprodukt quasi.
Ja, genau.
Du hast von der Veröffentlichung gesprochen und da ist ja immer auch die Frage, welche Medien setzt man denn jetzt ein? Also klar, wenn ich jetzt so ein Foto mache von meinen Spaghetti, die ich gekocht habe, das kann ich natürlich selber veröffentlichen, aber die haben ja auch noch auf Medien zurückgegriffen, die sie im Netz fanden, ne?
Genau, also um natürlich das alles so ein bisschen noch aufzuhübschen oder zu veranschaulichen und zu visualisieren, zum Beispiel Gemüse-Icons mit einzubringen bei den Zutaten. Ne? Man möchte es ja auch so ein bisschen hübsch und bunt haben. Da gibt es tolle Seiten online, wie zum Beispiel Open Clip Art.
Ja.
Da ist wirklich das wirklich so open, dass man wirklich einfach das Icon sich kopieren kann und nutzen kann und nicht mal eine Angabe machen muss.
Weil die ja diese Creative Commons CC0-Lizenzen haben,
genau,
ne? Diese Public Domain.
Genau.
Die gab es ja eine Zeit lang nicht. Also ich habe die vor vielen Jahren schon immer wieder empfohlen, die Seite. Da bin ich mal total erschrocken, weil sie dann für mehrere Monate nicht mehr online war. Also bloß ein Hinweis, sie wird irgendwie überarbeitet. Und da haben wir schon gedacht, das ist jetzt vorbei, dieses Projekt. Aber jetzt sind sie wieder zurück und das freut mich
zum
total.
Glück. Ja. Ja, weil es eine wahre Fundgrube. Also da gibt es wirklich unendlich viele tolle, toll gestaltete Bildchen, Icons, Cliparts und so weiter. Und ja, es ist einfach sehr entgegenkommend natürlich auch, wenn man wirklich mit der Creative Commons 0.0 Lizenz arbeiten kann. Ich hatte den Schülern erst auch noch eine andere Seite empfohlen, die, wie ist die? Und da musste man eben immer schön brav angeben, den Name und die Lizenz. Na, wie hieß es denn mit P? Was ist
das? Du meinst, mir liegt es auch auf der Zunge mit. Wobei, die ich jetzt im Kopf habe, das war nicht, das waren trotzdem auch CC0, das war die. Na, ist egal.
Also ganz open. Nee, ganz open, ja. Flat Icon hieß die andere.
Ah, okay.
Genau, und das war ein bisschen blöd, aber gut, da lerne ich jetzt auch wieder draus. Weil die, da muss man überall eben die Attributionen noch anführen und das war natürlich dann am Ende noch ein bisschen arg viel Arbeit.
Ja.
Das haben wir dann auf der letzten Seite einfach noch vermerkt. Und ja, die Videos und die Fotos, das hatte ich so ein bisschen vorgegeben auch. Nach Möglichkeit wäre super, wenn sie wirklich auch das Kochen und so ein bisschen ihre eigenen Fotos mit reinbringen. Und das ist eben auch, ja, dass sie sehr darauf achten, keine Bilder aus dem Web zu nehmen, die nicht koscher sind sozusagen da, aber das war ja eine 8. Klasse, jetzt ist es die 9. Ich habe sie auch wieder, freut mich sehr. Da konnten wir noch gar nicht bis zur Schulschließung so viele Sachen machen. in hinsichtlich Urheberrecht und so weiter, dass sie da noch gar nicht so fit waren. Also ich hätte da auch noch mal 10 Minuten eine Videokonferenz oder eine Videoinfo oder so ihnen geben können, wie das funktioniert mit den Lizenzen und worauf man achten muss. Aber ich habe dann wirklich direkt empfohlen, wo sie schauen sollen. Sie nutzen auch noch diese App Unsplash oder auch Website.
Ja, die Seite ist super.
Genau. Und also ich habe das thematisiert, aber wir hatten es vorher halt noch nie gemacht und eingeübt. Und ich hatte dann, wir hatten dann auch ganz toll auch wieder dann entstanden. Ein Schüler hat dann kurz vor Ablauf meiner Testversion hat er geschrieben: Frau Uhl, ich habe jetzt gerade mal kurz ein bisschen geguckt wegen den Bildern. Und ein Schüler hat ein Foto verwendet, das habe ich im Netz gefunden. Das war von Pinterest, glaube ich. Und das war dann eben, ja, kein Bild von dem Schüler selbst, hätte auch eins sein können. Und da haben wir dann einfach schnell noch einen Ersatz gesucht, haben das angesprochen, dass, na, wenn wir es ja jetzt auch gerade veröffentlichen, das wäre dann echt blöd gewesen, wenn er Tausende von Euros hätte zahlen müssen.
Ja.
Also, ja, ein bisschen Abschreckung mache ich da schon auch immer, ne?
Also ich denke, genau, also es geht ja darum, wir sollen ja den richtigen Umgang mit Medien beibringen.
Ja.
Eine gewisse Medienkompetenz und ein Gespür dafür, auch für die Themen wie Urheberrecht und Datenschutz. Und wenn ich jetzt immer wieder von Kollegen höre, ich habe gar keine Zeit, dass ich mich um diese Themen alle kümmere, weil ich habe ja schon meinen normalen Unterricht. Manche schieben es natürlich auch vor, weil sie keine Lust haben. Mag jetzt aber auch niemandem zu nahe treten.
Oder sich
auch nicht auskennen. Richtig, genau. Aber so wie du das machst, ist es eigentlich genau der richtige Weg, denn du beackerst ja deine Lehrplanthemen, packst sie aber quasi in ein Projekt ein, wo die Schüler zwangsläufig auch mit dem Thema oder der Fragestellung mit dem Urheberrecht in Kontakt kommen und die lernen dann bei dir jetzt nicht nur englische Sachverhalte, sondern natürlich auch diese medienpädagogischen. Und wer bei dir bei diesem Buch mitgemacht hat, bin ich überzeugt, der tappt nicht dann privat in die Falle eben mit Urheberrechtsverletzungen und teuren Abmahnungen und sowas kann ja sehr, sehr schnell passieren. Und das ist, finde ich, auch ein extrem wichtiger Baustein in unserer Bildung an der Schule, dass wir das den Kindern beibringen. Aber natürlich dann nicht mit irgendwelchen langweiligen, realitätsfernen Arbeitsblättern, wo dann irgendwie Lizenzmodelle zum Zuordnen sind, was ist das oder so, sondern eben halt mit genau solchen Medienprojekten.
Ja, genau. Also ich versuche das auch immer, ob jetzt, also auch wenn ich nichts projektorientiertes oder gar so ein Projekt mache, ich versuche das eigentlich immer in meinen alltäglichen Unterricht zu integrieren, in unterschiedlichster Form die Medienkompetenzen da so ein bisschen einfließen zu lassen. Zum Beispiel, es ist auch fächerunabhängig total gut möglich, wenn ein Themenbereich zum Beispiel recherchiert wird und man hat seine Quellen, und bereitet dann aus diesen Quellen die Informationen auf und gestaltet wieder ein neues Medium draus. Also zum Beispiel im Englischunterricht einen Text zur Globalisierung lesen, die Vor- und Nachteile vielleicht nachher dann in einem Talkshow-Podcast oder so diskutieren mit Vertretern, die man dann eben so dabei hat. Also da wäre dann so eine Greta dabei und ein Wirtschaftsboss, jetzt mal so ganz stereotyp gesagt, die dann am Ende quasi rezeptive Mediennutzung vereint mit dann auch eben der Produktion von Medien, sodass möglichst viele unterschiedliche Medienkompetenzen dabei auch geschult werden. Also erstmal das Finden eines geeigneten Informationstextes, dann das Selektieren der relevanten Informationen, das Neuaufbereiten dieser Informationen und das dann in einen anderen Kontext stellen, zum Beispiel eben dann, keine Ahnung, ein Touchcast-Studio-Video, eine Nachrichtensendung oder so. Einfach, dass sie da erstens immer sehr aktiv sind, zweitens rezeptiv wie produktiv mit den Medien umgehen und dabei dann eben auch reflektieren und kritisch sich auch ein bisschen in der Haltung zeigen, ob das jetzt die Quelle angeht, die sie beurteilen müssen oder dann auch die Aufbereitung des Mediums selbst. Welches Medium bietet sich denn da überhaupt an für so eine Talkshow-Runde? Das ist natürlich langweilig, also das würde keiner in einem Interview machen oder in einem schriftlichen Text. Also ist klar, muss ein Video oder ein Audio her. Und dann überlegt man sich, was sind denn so die medialen Charakteristika einer Talkshow-Runde? dann muss man die Gesprächsregeln wiederum mit einbeziehen. Also ich versuche das schon immer so integrativ alles miteinander zu verknüpfen. Und selbst wenn es nur ein Schulbuchtext ist, den wir machen, und im Anschluss daran dann was in der im Transfer ein bisschen in einen anderen Kontext noch stellen und dann wiederum Mediengestalten draus. Also ich versuche da immer so einen großen Kreislauf abzudecken.
Man könnte sagen, ganzheitliche Bildung mit Medien.
Genau. Und ich habe ja, also in der Mittelstufe hier in Bayern, ich habe nur 3 Stunden. Ne? Und das ist schon eine Herausforderung, weil du vorhin auch sagtest, dass natürlich dann viele Lehrkräfte auch die Zeit ansprechen oder als Argument nehmen, warum sie das alles nicht schaffen. Also ja, es ist tatsächlich schwierig. Jetzt mit dem G9, ich habe jetzt eine neue 8. Klasse wieder, jetzt aber im G9 und nicht mehr G8, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das ein bisschen entspannt hat von den Inhalten, vom Lehrplan her, sodass ich auch mehr Zeit habe, mal da ein bisschen tiefer zu gehen und ein bisschen weiter noch auszuholen. Weil es tatsächlich, es geht ja dann alles wieder weg vom heiligen Stoff. Da bin ich natürlich in der glücklichen Lage als Sprachenlehrerin. So heilig ist die einzelne Vokabel nicht. Oder ja. Also gut, zeitgemäßer Fremdsprachenunterricht ist sowieso manchmal etwas anderes, als es praktiziert wird. Und da kommen sie wahrscheinlich besser dabei weg, wenn sie eine Netflix-Serie auf Englisch schauen, als 5 Englischstunden mit Lückenfüllerei zu vergeuden.
Exakt.
Genau. Ja, und es ist schon schwierig, das zu integrieren, ne? Und deswegen gibt es ja auch diese Forderungen nach einem Fach Medienkunde oder das Fach, was wird da immer gefordert? Solche Sachen eben, ne? Digitalkompetenzen und so weiter.
Aber
das Problem, keine Zeit halt oft, ja.
Also ich verstehe natürlich die Forderung auch, aber ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja.
Ich persönlich bin ein totaler Gegner von so einem speziellen Fach, weil dann natürlich eins passiert, dass dann viele im Kollegium sich natürlich dann rausnehmen und sagen, das macht jetzt dann, ich sag's jetzt mal so salopp, unser Medienfuzzi, der kümmert sich darum, die Lehrkraft da, und ich bin damit raus aus dem Schneider, ich muss da nichts machen, und dann wird sich nämlich auch an dem Unterricht nichts verändern.
Absolut.
Der wird so bleiben wie vor 20 Jahren, und das wäre fatal, finde ich.
Ganz genau, und auch das Verständnis der Sache wird wieder nicht gefördert, weil es ist einfach, es hat er ja gestern auf Twitter, der Björn Nölte, dieses YouTube-Video geteilt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da haben ganz viele Lehrkräfte den Satz weitergeführt, wenn digital normal wäre.
Ja.
Weil immer das Analoge als Normales angesehen wird und das Digitale so als Spielerei oder so, abseits vom normalen Schul- und Unterrichtsgeschehen gesehen wird, was ja völlig fatal und falsch ist, weil wenn ich das immer trenne, dann kriege ich nie eine ganzheitliche Abbildung der Wirklichkeit sozusagen, der Welt in die Schule, und sortiere das dann wieder als so ein extra Ding weg und kann wieder auch nicht in der Schule lernen und arbeiten, wie man eigentlich heutzutage lernt und arbeitet außerhalb der Schule.
Genau so ist
es. Also mein Promotionsthema ist ja auch das informelle Lernen mit mobilen Technologien gewesen. Und also wie kunterbunt und tief diese informelle Lernwelt ist durch die mobilen Technologien oder die digitalen Technologien, und wie es tatsächlich einfach verändert hat, wie die Menschen lernen und arbeiten. Dass wir das in der Schule immer noch nicht abbilden, ist sowieso ein Skandal. Aber wenn man es dann noch in extra Fächer packt, dann wird dieses ganzheitliche Verständnis sowieso auch nie ankommen. Und das ist so viel zu tun noch, ja. Aber deswegen braucht man entschlackte Lehrpläne auf jeden Fall schon mal. Ich hoffe ja jetzt, wie gesagt, auf das G9. Und generell, also braucht man andere Lehrpläne und andere Prüfungsformate. Und,
das ist das Nächste, genau. Johanna, du hast in Verbindung mit dem Book Creator bei deinem International Cookbook auch noch ein zweites Tool verwendet, nämlich dieses Concept Board. Kannst du da mal kurz erklären, was das ist und wozu du und deine Schüler das auch eingesetzt haben?
Ja, das ist ein Web-Whiteboard über den Browser erreichbar. Das ist ein kann ein sehr, sehr, sehr komplexes Tool sein. Also ich glaube, da können ganze Unternehmen Riesenprojekte planen mit Hunderten von Mitarbeitern. Also es ist wirklich so ein unendlich riesengroßes Whiteboard, in das man eigentlich alles kollaborativ reinsetzen kann, was man sich so vorstellen kann. Also von natürlich getippten Text und handschriftlichen Text über Notizzettel bis hin zu Tabellen, Vorlagen, zu Kanban. Also da geht richtig viel, aber wir haben es einfach nur benutzt, um mal ein bisschen so einen Plan zu machen, mal ein bisschen so abzufragen am Anfang, wer macht mit? Welches Thema oder welches Rezept wäre mein Gericht, wo kommt das her und welche Medien plane ich so einzufügen oder wie plane ich so ein bisschen mein Vorgehen, also einfach so ein bisschen zum Beginn des Konzepts ein bisschen, damit wir ungefähr wissen, was machen die anderen und was ist so geplant und auch ein bisschen Ideen von den anderen vielleicht kriegen, sodass nicht jeder einfach nur Fotos nimmt, sondern einer sieht, oh, der macht ein Video dazu. Und genau, also so ein bisschen zur Planung und zur Übersicht vorweg. Es ist aber ein bisschen komplex, wie gesagt. Ich hätte das auch anders machen können. Ich habe das aber während der Schulschließungen oder ein bisschen vorher schon entdeckt und ich wollte es gerne auch ein bisschen einführen in meine Klasse, weil, also die einfache Version davon, sage ich immer, ist Flinger.
Ja.
Also es ist für mich immer so dieses Einsteiger-Web-Whiteboard. Das ist in seinen Funktionen noch eingeschränkt und ich dachte mir, jetzt können wir eigentlich gleich mal übergehen, ein bisschen komplexer das Tool einführen und es wäre jetzt in dem Fall gar nicht so notwendig gewesen, aber ist halt einfach auch wieder ein wunderbarer Ort im Web, wo wir vernetzt miteinander unsere Ideen kurz festhalten können, austauschen können, wo man immer wieder reingucken kann, wenn man möchte und ja, sich da ein bisschen inspirieren lassen kann und planen lassen kann. Aber das haben wir lange nicht natürlich genutzt in seinen Funktionen. Und wie gesagt, also auch hier wäre jetzt die Funktion dem Medium gar nicht unbedingt entsprechend. Also wir hätten es auch einfacher machen können.
Ja, aber ich denke, gerade bei so einer Schulschließung ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man auch so ein Tool hat, um eben ja nicht nur zu planen, sondern um auch zu sehen, wo stehen die anderen, wer macht gerade was. Ich denke, im Präsenzunterricht kann man sowas ja weglassen. Das ist vielleicht nicht notwendig, aber gerade hier bei dieser Schulschließung, glaube ich, war es schon, also klingt es für mich so, als wäre es wirklich sinnvoll gewesen, das einzusetzen.
Absolut, ich meine nur in der Komplexität vom Funktionsumfang und so weiter, aber mir war das auch von Anfang an super wichtig, dass wir so viel wie möglich in gemeinsamen Spaces irgendwie arbeiten, also ob das jetzt eben ein Web-Whiteboard ist, wo wir uns drin bewegen oder auch in Gruppenarbeit zusammenarbeiten oder in der App oder auf der Webseite Seesaw, das ist auch so ein Favorite von mir. Das ist wie so ein Klassen-Social Media, wenn man so will, wo alle einfach zusammen sind, wo die Klassengemeinschaft erhalten bleibt, auch wenn wir uns nicht sehen und wenn wir nicht lokal miteinander zusammenarbeiten und lernen, aber trotzdem zusammen sind, unsere Ergebnisse da mit den anderen teilen, da auch kommunizieren können drüber und so einfach dieses Gemeinschaftsgefühl weiterhin haben. Und das habe ich in allen möglichen Methoden versucht anzuwenden, also auch mit Etherpads gearbeitet, dass die Schüler dann wirklich in Partner- oder in Gruppenarbeit, wenn sie wollten. Manchmal arbeiten Schüler auch gerne alleine, aber das hat sich auch während der Zeit so ein bisschen noch ein bisschen ein bisschen gesteigert, dieses Bedürfnis eben zusammenzuarbeiten, ein bisschen mutiger auch zu sein, auch in meiner Oberstufe zum Beispiel. Haben wir ganz viele Krypt-Pad-Aufgaben gemacht, sodass man einfach auch immer informiert ist. Und ich als Lehrkraft sehe das auch echt als Vorteil. Ich kann immer mal reingucken, wie weit sind die denn, was machen die so, kann immer mal schnell Feedback geben. Und nicht, ich sage jetzt einfach mal ganz blöd, ich will jetzt gar nicht gegenüberstellen, ne, das Analoge und das Digitale. Aber oft ist es ja so, die Schüler machen etwas, und wenn es dann fertig ist, dann sieht die Lehrkraft alle Aufgaben am besten noch auf einen Haufen. Also so ein dicker Stapel Hefte ist im Englisch- oder im Deutschunterricht erstmal fürs Feedback geben für eine Lehrkraft eher abschreckend. Ich fand das ganz toll, immer wieder on the go, ob ich so jetzt hier war oder da oder genau. Was ich gerade gesehen habe, konnte ich kurz Feedback geben. Es war so ein bisschen verteilt und auch im Prozess konnte ich viel mehr Feedback geben als sonst, weil oft ja hat man dann das fertige Produkt, den fertigen Aufsatz oder die fertige Aufgabe, wie auch immer, vor sich. Und so kann man ein bisschen zuschauen, auch wie was wächst und währenddessen schon mal ein bisschen lenken oder einfach auch mal ein positives Lob raushauen mit Emojis und Freude. Und das hat auch so ein bisschen, diese ganze Feedback-Kultur wurde durch diese Medien auch bei mir zumindest, ich kann mir gut vorstellen, bei vielen anderen auch, hat sich da sehr, sehr, sehr positiv verändert. Also man hat richtig Lust, sich und die Schüler auch, sich drüber aufzutauschen. Die haben sich auch viel öfter bei mir gemeldet per Chat. Frau Uhl, wie finden Sie dies oder das? Oder passt es so? Oder soll ich das anders machen? Oder ich könnte auch diesen, jenes? Also da ist viel mehr Dynamik entstanden. Mhm. Aber wir waren halt auch einfach super vernetzt, schon weil es eine Tablet-Klasse war. Und wir waren einfach von Tag 1 an, hatten wir unsere Geräte und wussten, wie wir die halbwegs einsetzen. Das ist ein mega Vorteil, das sehe ich auch. Also Respekt auch vor den Kolleginnen und Kollegen, die diese Voraussetzungen natürlich nicht haben, und das sind ja die meisten, oder wo auch die Schülerinnen oder Schüler zu Hause keine Geräte haben oder vielleicht nur eins in der Familie. Also das muss ja wirklich ganz, ganz schlimm gewesen sein.
Ja. Letzte Frage, Johanna, und dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Das war jetzt bei dir so ein Tool während der Schulschließung. Kannst du dir das in deinem Englischunterricht, im Präsenzunterricht auch vorstellen oder hast du es vielleicht sogar schon jetzt wieder eingesetzt?
Auf jeden Fall. Noch nicht, aber auf jeden Fall. Also wir holen uns jetzt auch die Schullizenz. Das ist schon beschlossen und mit der Schulleitung abgesprochen, weil es auch halt eben dieses zeit- und ortsunabhängige mobile Lernen ermöglicht. Das heißt, die Schüler können in der Schule ja auch was beginnen, das dann in der Hausaufgabe zusammen auch fortführen, auch wieder eben zusammen und nicht nur wieder dann alleine. Und es öffnet eben das Klassenzimmer und den schulischen Präsenzunterricht, finde ich, sehr stark, weil wenn ich immer nur auf das angewiesen bin, was jetzt in meinen 3 Stündchen in der Schule passiert, und dann gehen die Kids wieder heim und sind nicht mehr connected miteinander, brödeln ihre eigene Suppe. Und erst wenn wir wieder da sind, können wir wieder auf was zugreifen. Das wäre sehr schade.
Also das entspricht doch gar nicht der Realität, ja.
Nee, gar nicht, genau. Aber also, ich weiß nicht, ich glaube, im Digitalpakt ist es ja so, ich kenne mich mit dem Digitalpakt, habe mich nicht so auseinandergesetzt, weil wir eine städtische Schule sind und wie schon seit 2013 da unsere Tablet-Klassen und unser eigenes Ding da brodeln. Mhm. Aber ich glaube, die Schülergeräte, die dürfen ja auch gar nicht mit heimgenommen werden. Also in der ursprünglichen Fassung, ne? Bevor Corona.
Naja, das ist jetzt eigentlich keine Digitalpakt-Schule Einschränkung. Also das kann die Schule schon auch so gestalten. Aber was beim Digitalpakt-Schule halt, wie ich finde, problematisch ist, ist, dass halt nur, dass diese Fördersummen für die mobilen Endgeräte gedeckelt sind. Mhm. Das heißt, bei 25.000 Euro pro Schule oder 20% der Gesamtfördersumme ist dann Schluss.
Ja.
Deswegen.
Und auch diese langen Wege mit Ausschreibungen und sonstigen, ganz, ganz kompliziert, ja. Deswegen, da greife ich dann auch lieber mal, mit Book Creator geht es jetzt nicht, aber es gibt ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, auch mit dem Handy, mit dem Smartphone ähnliche Dinge zu tun. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Nee, du wolltest ja sagen,
genau, das öffnet den Unterricht. Ja, einfach auch, dass es, ja, diese Technologien einfach den Unterricht zu öffnen. Mhm. Auch mit Keynote in der Kollaborationsfunktion oder kollaborativ eine Präsentation zu Hause weiter zu erstellen. Und ja, es ist einfach dann nicht so dieses 45 Minuten, von denen 5 sowieso weg sind. Und dann, ja, sondern es ist einfach so ein kontinuierliches Lernen und Arbeiten. Und also ich nehme meine Schüler so wahr, es liegt vielleicht auch an uns und unserem Unterricht und unserem Umgang und mir, weil ich nehme ja auch sehr viel Zeit dafür. Ich bin ja jetzt zwar verheiratet, aber immer noch kinderlos und das ist meine Leidenschaft und mein Hobby und also ich könnte auch ständig mit meinen Schülern irgendwie connected sein und irgendwas machen. Das tun die auch. Aber das ist so genau der Punkt, das verändert nicht nur die Arbeitsweise, dass man kontinuierlich und aber auch nach seinen eigenen Bedürfnissen, seinem Zeitpunkt, seinem Tempo und so weiter sich dran machen kann, sondern auch generell einfach da eine ganz andere Beziehung, finde ich, auch aufbaut. Also wenn man so vernetzt arbeitet. Und ich meine, ich mische mich da ja auch nicht dauernd ein, wenn die jetzt was kollaborativ arbeiten, aber ich bin schon immer mal da und dann bin ich positiv da. Dann schreibe ich mal kurz kurzen Satz rein, irgendwie auf Englisch, wenn es toll ist, irgendwie great guys, go on like that.
Oder, ja, und die Kinder wissen das absolut wertzuschätzen, sowas da.
Genau, und sie schreiben mir auch von sich und dann ja, auch dieser Emoji-Use macht ganz viel für dich aus in der Beziehung. Ja. Ja. Mhm.
Klasse. Schön. Johanna, super. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in deinen Englischunterricht mit kollaborativen Werkzeugen. Da ist, glaube ich, auch sehr viel Interessantes und auch Neues vielleicht für die Zuhörer mit dabei. Wer das Ganze nachlesen möchte, das ist dann auch in der Oktoberausgabe. Da gibt es das Ganze dann nochmal schriftlich auf der Seite 3, wo wir immer das Best Practice haben. Ja, ich darf mich nochmal bedanken bei dir und wünsche dir, weil heute ein Freitag ist und wir jetzt eigentlich schon im Feierabend wären, aber den haben jetzt noch ein bisschen rausgezögert durch diesen kleinen Plausch, aber den wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall und ein schönes Wochenende. Und es soll ja auch recht sonnig werden, zumindest bei uns in Bayern hier.
Ja, in Würzburg scheint die Sonne wunderschön. Ja. Ja. Ich möchte dir auch danken, auch im Namen meiner Schüler. Wir sind ganz stolz, dass wir darüber erzählen durften. Freut uns sehr und auch, dass man das darüber lesen kann und sich auch anschauen kann dann in eurer Ausgabe. Also vielen, vielen Dank für das Interesse an unserer Arbeit. Es ist ganz toll, wenn das dann auch von außen gewürdigt wird.
Ja. Schön. Danke.
Danke dir.
Mach's gut, Johanna. Ciao.
Ciao.